Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das Mass Mobilization Project der Binghamton University, das liegt im US-Bundesstaat New York, das wertet weltweit Massenproteste aus. Die Forscher haben Daten aus 162 Ländern seit 1990 analysiert. Und das Projekt wird interessanterweise von der Political Instability Task Force gefördert. Das ist eine vom Geheimdienst CIA finanzierte Forschungsgruppe, die sich für die Ursachen von Staatsversagen interessiert. Peter Mücke berichtet.
Privat löst David Clark gern Rätsel. Insofern hat der Politikprofessor an der Binghamton University im US-Bundesstaat New York sein Hobby zum Beruf gemacht. Seit gut 8 Jahren versucht er nämlich, das Rätsel von Massenprotesten zu lösen. Was bringt Menschen dazu, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren? Wie reagieren Regierungen darauf? Wovon hängt es ab, ob ein Protest im Sinne der Demonstranten erfolgreich endet oder niedergeschlagen wird? Um diese Fragen zu beantworten, sammeln er und seine Mitarbeiter eine Unmenge von Daten. Registriert werden alle Proteste seit 1990, an denen mehr als 50 Menschen beteiligt waren. Rund 16.500 in 162 Ländern. Darunter eher skurrile Aktionen wie die Demonstration nackter Fahrradfahrer in der peruanischen Hauptstadt Lima oder einer Gruppe Clowns in Mexiko, aber auch Millionenproteste wie in Hongkong oder während des sogenannten arabischen Frühlings. Auch Deutschland ist vertreten, nicht erst seit den Querdenker-Demos. Spitzenreiter in Europa ist aber traditionell Frankreich, zuletzt vor allem wegen der sogenannten Gelbwesten-Proteste. Doch was haben diese doch sehr unterschiedlichen Massenmobilisierungen gemeinsam? Eine Erkenntnis: Proteste, die eine Organisationsstruktur haben, und sei es nur eine informelle, sind tendenziell erfolgreicher und weniger gewalttätig. Clark sieht dafür 3 Gründe. Organisierte Bewegungen haben klarer definierte Ziele, Forderungen und Methoden und sind in der Lage, gewalttätige Mitglieder in Schach zu halten oder auszuschließen. Sicherheitskräfte haben es dann schwerer, Gewalt gegen Demonstranten zu rechtfertigen. Und Regierungen reagieren weniger wahrscheinlich gewaltsam, weil gut organisierte Bewegungen besser in der Lage sind, ihre Anliegen in die Öffentlichkeit zu bringen. Clark hat außerdem einen Trend beobachtet. In den vergangenen 6 Jahren ist die Zahl der Proteste, die die Absetzung von Regierungen fordern, stark gestiegen. Doch trotz aller Daten, es sei unmöglich, Proteste oder gar deren Ausgang zuverlässig vorherzusagen. Vom Sturm aufs Kapitol in Washington vor einem Jahr sei er etwa völlig überrascht worden, gibt Clark zu. Und in seiner Datensammlung taucht dieser Umsturzversuch auch gar nicht erst auf. Denn das Mass Mobilization Project beschränkt sich auf Proteste außerhalb der USA. Was auch damit zusammenhängen dürfte, dass das Projekt von der Political Instability Task Force gefördert wird. Eine vom US-Auslandsgeheimdienst CIA finanzierte Forschungsgruppe, die sich für die Ursachen von Staatsversagen interessiert. Aber natürlich nur außerhalb der USA.
Wenn man sich einige der Demonstrationen und Spaziergänge hierzulande anguckt gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen, dann werden die immer radikaler. Uns interessiert, wer da auf der Straße ist und auch wie Politik und Polizei reagieren. Der Journalist Andreas Speit schreibt für die Taz, ist Autor des Buches Verqueres Denken, das vor der 2. Auflage steht, und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Sie beobachten die Aktionen. Das sind ja immer mal mehrere hundert, dann mehrere tausend oder wie Samstag in Hamburg über 18.000 Demonstranten. Lässt sich da in Deutschland schon von Massenprotesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sprechen?
Ich glaube, wir müssen in Deutschland von einer neuen Bewegung sprechen, die natürlich hier und dort es schafft, wirklich Massen auf die Straße zu bringen. Aber ob sie wirklich die Mehrheit der Gesellschaft darstellen, da sehe ich etwas vorsichtiger.
Da werden ja nun Kinder mitgenommen, Demonstrationen als Spaziergänge bezeichnet. Ist das ein Kampf um Worte und damit die Einordnung der Proteste?
Ja, das ist natürlich ein Versuch, verschiedene Aktionsformen durchzusetzen. Und man muss hier ganz deutlich sagen, dass wir uns vor pauschalen Bewertungen wirklich hüten sollten, weil hier sehr unterschiedliche Milieus auf der Straße sind. Sie haben eben gerade Hamburg erwähnt. Hamburg habe ich genau beobachtet. Und hier konnte man sehen, hier ist die bürgerliche Mitte auf der Straße. Wir haben da ein sehr breites Milieu, das auch leichte Hinweise gibt, dass es ins alternative Milieu hineingeht. Aber wenn wir uns dann beispielsweise Magdeburg angucken, wo am selben Tag um die 5.000 plus da gewesen sind, haben wir hier eher ein kleinbürgerliches Milieu auf der Straße, wobei man in Ostdeutschland dann auch immer sagen muss, Zum kleinbürgerlichen Milieu gehört in Ostdeutschland eben auch der Neonazi aus den 90er Jahren, der Skinhead gewesen ist und heute Kleinunternehmer ist. Und da sehen Sie schon die Spannung, die in diesem Milieu vorhanden ist. Und da merkt man eben auch, wie unterschiedlich dann aufgetreten wird und wie unterschiedlich die Forderungen sind. In Hamburg beispielsweise wurde gefordert, wir wollen einen runden Tisch. In Magdeburg konnte man unter anderem dann hören, das System soll weg.
Aber Absetzung der Regierung oder das System soll weg, das ist ja eine andere Kategorie als mir gefällt nicht, was da gerade gegen Corona unternommen wird. Geht es inzwischen in diesen Demos auch um etwas anderes als die Pandemie?
Ja, wir merken tatsächlich in den letzten Monaten, dass sich dieses Milieu enorm radikalisiert hat. Und dieses Milieu hat sich aus sich selbst heraus radikalisiert. Rechtsextremisten waren die ganze Zeit in dieser Bewegung mit präsent, aber nicht überall hat sie die Szene dominiert. Und das muss man auch wirklich nochmal betonen. Da gibt es enorme Unterschiede. Bereits eine Studie aus dem vergangenen Jahr der Heinrich-Böll-Stiftung hat in Bezug zu Baden-Württemberg festgestellt, dass dort es ein sehr breites bürgerliches Milieu ist. In Ostdeutschland die Bewegung, aber vor allem in Sachsen, da hat sich die Studie darauf konzentriert, von rechtsextremen Akteuren getragen worden ist. Was sie aber alle gemein haben, das muss man ganz deutlich sagen, ist eine Form der rohen Bürgerlichkeit, von der Willem Heidmeier gesprochen hat. Die rohe Bürgerlichkeit bedeutet eigentlich, dass vor allem das, was mich stört, in meiner Lebenshaltung, in meiner Einstellung, dass ich das anfeinde. Und das greift dann wesentlich stärker und wesentlich tiefer, als nur gegen die Maßnahmen sich auf die Straße zu stellen. Das kann man vielleicht ganz plakativ sagen. Diese Szene hat sich eben aus sich selbst heraus radikalisiert, in der Gestalt, dass am Anfang vor allem ja betont worden ist, dass die Maskenpflicht eine Art Maulkorb gewesen sei oder noch ist, hochpolitisch emotional. Und jetzt haben wir den zweiten Schritt, dass mit dem Druck des Impfens tatsächlich in diesem Milieu man das als einen direkten Angriff auf den eigenen Körper wahrnimmt. Und dadurch sozusagen aus der eigenen Szene, in der eigenen Logik eine Widerstandsform formuliert wird und ein Protest formuliert wird, der eben auch mehr oder mehr die demokratischen Verhältnisse in Frage stellt, natürlich auch durch die Verschwörungserzählungen.
Aber was sind die gemeinsamen Interessen? Sie haben ja auch, ich habe Ihren Artikel über die Demonstration in Hamburg gelesen. Irgendwie hat man ja das Gefühl, dass auch wenn da die bürgerliche Mitte in Anführungsstrichen demonstriert, man sich trotzdem nicht ganz klar von Rechtsextremen abgrenzt, wenn die da mitlaufen.
Ja, das ist leider das Phänomen. Ich bin auf diesem Aufmarsch ja auch namentlich angegriffen worden, der von das auf einander zählt Bezug genommen worden ist, wo wieder mal unterstellt worden ist, dass in der Kritik Ihnen unterstellt werde, Sie seien alle rechtsextrem. Natürlich sind Sie nicht alle rechtsextrem, aber Sie müssen sich vorhalten, dass Sie eben mit Rechtsextremen zusammen auf die Straße gehen und sich nicht abgrenzen. Und ich befürchte, das liegt eben auch in dieser zweiten, viel tiefer gehenden Ebene, die Sie gemein haben. Dieser Szene ist ein unglaublicher Protest, der einerseits antiautoritär ist, in der Gestalt, dass sie dem Staat, der Regierung einfach gar nichts glauben und da den Staat und die Regierung ablehnen. Und das ist schon mal eine Ebene, die sie dann gemein mit Rechtsextremisten haben. Und das Zweite ist, dass sie gleichzeitig eine autoritäre Bewegung sind, weil sie neue Personen haben, nämlich ihre vermeintlichen Wissenschaftlerinnen, ihre vermeintlichen Ärztinnen, die angeblich die Wahrheit wissen, sind sozusagen die neuen Autoritäten. Und das ist auch wieder eine Sehnsucht, die wir eben auch im rechtsextremen Milieu haben, nämlich die Hinwendung zu Autoritäten, die wissen, wo es lang geht.
Die Polizei wirkt manchmal sehr zurückhaltend. Das hat sich auch verändert in den letzten Monaten. Es gibt also ganz unterschiedliche Polizeitaktiken, das muss man auch ganz klar sagen. Aber viele sagen, und Sie sind in Hamburg, Sie kennen sich da auch aus, wäre es eine linke Demonstration, gäbe es keine Zurückhaltung. Ist das eine falsche Einsatztaktik, dass man da alles in Ruhe macht?
Ja, man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, gerade wenn man nochmal an G20 in Hamburg denkt, da wurde gegen Auflagen auch verstoßen und da wurde wesentlich rabiater von der Polizei und sehr konsequent dann eingegriffen. Genau diese Konsequenz ist eben, die wir bei den Aufmärschen und Spaziergängen noch weniger von der Polizei erleben. Das kann viele Gründe haben. Ein Grund kann schlicht und einfach sein, dass das Personal fehlt. Ein anderer Grund kann sein, dass es eine Einschätzung gibt, dass man da denkt, naja, da wird nicht so viel passieren. De facto haben wir aber den Effekt, dass wenn man radikale Kräfte auch bei den Querdenken- und Corona-Leugnungsbewegungen, wenn man sie gewähren lässt, ist es nicht so, dass sie dadurch moderater werden. Sie fühlen sich ermutigter, radikaler aufzutreten. Und das erleben wir ja auch massiv. Und wir erleben hier teilweise auch wirklich nicht in allen Bundesländern, nicht bei allen Protesten, aber es hat schon die Situation gegeben, dass beispielsweise zu Beginn einer Demonstration wie in Rostock am Anfang unter anderem ein vermeintlich bürgerliches Milieu vorne stand. Die Polizei hat es versucht einzudämmen und dann sind die rechtsextremistischen Kräfte aus der Demonstration nach vorne gegangen und haben mal den Weg freigeschubst, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da merkt man auch, dass es dann eben keine Distanzierung wieder zu diesem Spektrum gibt, sondern dass man hier gemeinsam offensichtlich dann agiert und sich auch nicht dran stört, dass es eben Rechtsextreme sind, die man auch kennt.
Andreas Speit war das, Taz-Journalist und Autor des Buches Verqueres Denken. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen, Frau von Bellenberg.